ARD.
Jetzt ist vor diesem Top-Duell Dortmund gegen die Bayern am kommenden Wochenende aus dem Titelrennen doch irgendwie die Luft raus. Es sind 8 Punkte jetzt. Ich habe mich schon mal mehr auf das Spiel gefreut.
Das stimmt, es ist trotzdem 1-2 und es werden trotzdem 80.000 kommen, glaube ich, nächste Woche, wenn die Bayern zu Gast sind in Dortmund.
Ja, dann musst du ja nur das Licht anmachen in Dortmund, dann kommen die 80.000. Ja.
Und wir werden es übertragen bei Sportschau live ab 18.20 Uhr. Ich darf sogar moderieren, glaube ich. Ich freue mich da drauf. Ich freue mich da drauf und mal gucken, wie viele Punkte es dann sind.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, also ich hatte mir gehofft, Dortmund schafft es irgendwie, diese 6 Punkte zu halten. Und ich glaube, aus diesen 8 Punkten werden dann am nächsten Wochenende 11.
Sie haben auf jeden Fall dieses Wochenende so gejubelt, als hätten sie es verkürzt.
Ja, da müssen wir nachher auch noch drüber reden. Dafür gibt es ja ganz viel Spannung im Abstiegskampf. Über all das sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Es ist für uns beide schon 6. Stunde heute, merkt man. Wir sind spät am Sonntagabend, da zeichnen wir den Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende auf. An meiner Seite ist heute Conny Kleine.
Hallo Tobi Schäfer.
Wie schön, ich freue mich, dass wir hier wieder sitzen. Das ist eigentlich das erste Mal. Beim letzten Mal hat das sehr viel Spaß gemacht.
Das stimmt, ich kann das nur zurückgeben. Die Tür war auch heute auf. Ich bin hier reingestolpert. 1930-Spiele machen Spaß anscheinend.
Und der zuerst hier reinkommt, der darf sich hinsetzen und mitreden.
Ganz genau, so ist das bei der Sportschau.
Ja, 1930-Spiele, das war tatsächlich eines der besseren in dieser Saison. Da hatten wir schon zähere Sonntagabende.
Die gehen sonst ja 0-0 aus eigentlich immer.
Ja, aber diesmal viele Tore, aber auch darüber sprechen wir ja später, denn wir wollen beginnen mit dem Hingucker des Wochenendes. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt, das schönste Tor des Wochenendes, möglicherweise des Jahres, kam von Ragnar Ache vom 1. FC Köln. Zum Glück sind wir ja ein Videopodcast. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Spotify in die Videofunktion switcht, dann seht ihr das Tor jetzt nochmal aus allen Perspektiven, die uns zur Verfügung stehen, während wir drüber reden. Also es war Aches 5. Saisontor im Spiel gegen Hoffenheim nach Flanke von Said Elmala.
Ja.
Und dann machen wir mal kurz Presseschau. Fisnik Aslani, der Hoffenheimer, sagte danach, besser kann man das nicht machen. Joel Schmid vom 1. FC Köln sagte, unter der Woche kann der Ache sich kaum bewegen. Und jetzt haut er so ein Ding raus und Lukas Kwasniok ist sich sicher, es geht bei der Wahl zum Tor des Jahres nur noch um Platz 2. Also, Frage an dich, hast du in dieser Saison und in diesem Jahr schon ein schöneres Tor gesehen als das?
Nein, habe ich nicht und Ehre, wem Ehre gebührt, das ist so. Ragnar Ache hat solche Dinger anscheinend im Fuß und das so hoch in der Luft. Köln-Müngersdorf ist nach Karneval nochmal positiv explodiert, das war ganz toll. Der Mann ist hochgeflogen und hat den so genommen, ich glaube Torwahrscheinlichkeit 3%, wer auch immer das ausrechnet. Die Flanke kann nur so dahin kommen und der kann eigentlich nie aufs Tor kommen und dann nimmt er den so artistisch. Es war, Ragnar Achne, also das war wirklich toll, also es hat ja wirklich an diesen Fallrückzieher von Cristiano erinnert, da gegen Juve, so hoch ist der geflogen und man muss wirklich sagen, dass es das Highlight war dieses Wochenendes auch für mich und ich glaube auch für ganz Sport Deutschland und auch international ist das ja schon besprochen worden, da ist jetzt Ragnar Ache auch irgendwie in den Gazetten Thema.
Du erinnerst dich an Cristiano Ronaldo. Ich bin ja so alt, ich fühle mich an ein Fallrückzieher-Tor von Jürgen Klinsmann erinnert. Mhm. Zum Glück sage ich jetzt nicht Klaus Fischer. Das weiß ich zwar auch noch, aber dafür bin selbst ich zu jung. Also es ist auf jeden Fall sehenswert gewesen und deswegen mussten wir natürlich auch mit Ragnar Ache sprechen. Unsere Reporterin Nesrin Elner Bolsi hat das getan und ihnen erstmal gratuliert zu diesem wunderbaren Tor.
Ja, Gratulation zum Traumtor des Jahres. Das wird doch bestimmt das Tor des Jahres, oder?
Ja, hoffentlich. Also man kann noch viel passieren, aber hoffentlich wird das Tor des Jahres.
Haben Sie so eine Idee, wie hoch Sie da in der Luft waren bei Ihrem Fallrückzieher?
Nee, keine. Ich habe ein paar Fotos gesehen, aber gefühlt bin ich einfach gesprungen. Also ich weiß gar nicht, wie hoch ich war in der Luft.
Ja, und als Sie sich das Foto angeschaut haben, was haben Sie denn da gedacht?
Sah sehr geil aus.
Kann man schon mal genauso sagen. Ich finde, ich habe noch nichts Unsympathisches von dem gesehen, dem Mann. Und das war ganz groß. Ich habe gelesen, Hang it in the Louvre and put it also hier in the Kölner Dom. Also es war ein Gemälde und total schön. Das Ding des Wochenendes, obwohl auch viel anderes passiert ist. Aber das war eigentlich ein Moment, also den schreibt nur der Fußball. Und das ist total schön, dass es auch solche Momente in der Bundesliga gibt. Auch in Köln-Müngersdorf, wo man ja auch viel Fußball arbeitet.
Ja, ja. Du sagst es, es ist natürlich noch sehr viel mehr passiert, auch in diesem Spiel. Gucken wir mal auf die restlichen Momente in der Partie. Der FC verdient sich schon da auch den Punkt, obwohl sie in allen Statistiken oder in vielen Statistiken Hoffenheim natürlich unterlegen waren.
Ja.
Aber so am Ende, glaube ich, dann eine gerechte Punkteteilung, oder? Kann man schon sagen.
Ja, wobei die TSG das ja auch nach wie vor gut macht. Die spielen wie ein Champions League-Club und spielen auch nach diesem Rückstand gut nach vorne, machen es gut. Kabak macht das 1-1, der ist Innenverteidiger, steht aus dem Spiel heraus, auf einmal dann im 16er, im gegnerischen und macht das Tor. Kramaric in seinem 350. TSG-Spiel, das ist auch schon eine Nummer, also dass TSG 350 Spiele gemacht hat, Pflichtspiele in der ersten und zweiten Liga, und aber auch Kramaric und wie er auch spielt, na, auch der hatte den Heber da nochmal in der Partie drin und kann noch ein Tor machen.
Der hat jetzt, pass auf, weil wir gerade dabei sind, der hat zum 9. Mal in seiner Karriere zweistellig getroffen in einer Saison.
Das ist sehr gut.
Das haben vor ihm nur 10 andere Spieler in der Bundesliga geschafft.
Ja. Und sie spielen es einfach gut. Meiner Meinung nach müssen sie, glaube ich, das 3-1 dann schon machen in Köln. Aber das Stadion gibt sich nicht auf. Der 1. FC Köln gibt sich erst recht nicht auf. Und El Mala regelt dann am Ende zum 2-2, bricht da durch. Am Ende war es wieder mal ein El Mala-Tor nach 6 Spielen für ihn ohne Tor. Ich muss aber sagen, so den letzten Abschluss, da hat er dann auch schon hier und da mal ein bisschen Glück. Ne? Also der ist dann rein gewollt, so wenn man so will. Der sprintet durch, der hat seine Fähigkeiten im Abschluss. War es ein bisschen glücklich, aber es war dann am Ende, aus Kölner Sicht kann man dann schon sagen, verdient. Und ich glaube, die TSG, vor allen Dingen, wenn du so einen Fallzieher gegen dich kriegst, ist auch zufrieden mit diesem Punkt.
Ja, absolut. Die sind weiter total auf Champions-League-Kurs. Beim FC, bei El Mala, muss ich dir recht geben, das Tor lebte eher von seiner Geschwindigkeit, nicht von seiner Abschlussgenauigkeit. Ja. Aber für ihn natürlich super gut, dass er jetzt nach so vielen torlosen Partien endlich mal wieder getroffen hat. Er stand auch in der Startelf. Die Diskussion, die wird, glaube ich, bis zum Saisonende weitergehen, ob er halt von Beginn an spielen soll oder ob er reinkommen soll. Ich bin ja Team, lass ihn immer von Beginn an spielen. Du siehst ja, das funktioniert dann auch. Ne? Er bereitet ja auch mal was vor. Aber die Kölner müssen natürlich trotzdem, trotz Euphorie jetzt und trotz 2-2 gegen ein Spitzenteam, den Blick weiter nach unten richten. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie beim Abstieg gar nichts zu tun.
Nee, es sind 4 Punkte vor Relegationsplatz 16. Das ist nicht so viel. Nichtsdestotrotz stimmt da das Mannschaftsgefüge. Und es war einfach, und das auch nochmal mit diesem Tor, aber auch ohne, einfach ein tolles Fußballspiel. Dieses 2-2 von Köln gegen die TSG Hoffenheim, das hat Spaß gemacht am Samstagnachmittag. Und den Kölnern, ja, die sind im Mittelfeld, das ist alles in Ordnung. Sie haben aber tatsächlich noch ein paar Punkte zu holen. Es geht aber Mannschaften schlechter, tatsächlich,
ja,
in dieser Liga.
Jetzt fallen auch noch Sebulonsen und Thielmann aus mit Muskelverletzungen. Also das Verletzungspech bleibt ihnen treu. Da haben sie ja die ganze Saison schon mit zu kämpfen. Nächster Gegner ist der FC Augsburg. Müssen sie nach Augsburg, dann kommt Dortmund nach Köln. Es bleibt weiter ein bisschen Druck drauf beim FC. Überschattet wurde in Köln übrigens alles von einem medizinischen Notfall. Das habt ihr möglicherweise mitbekommen. Ein Stadionbesucher musste reanimiert werden. Mhm. Der war gestürzt, ist dann später leider verstorben. Da handelte es sich um einen 90-jährigen Mann. Die aktive Szene hatte deswegen den Support eingestellt. Unser Beileid gilt natürlich auch den Angehörigen des verstorbenen Mannes. Und dann hat Lukas Kwasniok noch was dazu gesagt. Und da muss man mal kurz drüber sprechen. Also er hat mir gesagt, sinngemäß, es ist immer schade, wenn dann Support eingestellt wird. Er kann das natürlich in Einzelfällen verstehen. Er würde da jetzt am liebsten gerne auch noch länger drüber sprechen. Wie Company könnte jetzt auch einen Monolog halten. Also das war so ein bisschen verschwurbelt.
Ja, also ich sage da nicht viel zu. Das Ding ist, es war abgepfiffen, aber einer dribbelte noch weiter und das war Kwasniok auf dieser Pressekonferenz. Der hatte da für mich ein, zwei Ideen zu viel. Ich kann den verstehen, dass er Trainer ist und gerne Stimmung möchte und dass das total wichtig ist bei so einem Verein, dass die Jungs und Mädels auf der Tribüne laut sind, um halt auch Spiele zu gewinnen. Nichtsdestotrotz geht es da um Menschenleben und das hat was mit Respekt zu tun. Deswegen kurz nach so einem Spiel sowas zu sagen und dann auch noch der Vergleich mit Company, der ja das, finde ich, Sportsstatement des Jahres gesetzt hat vor diesem Spieltag, fand ich ein bisschen schief und ich glaube, das hinterfragt er dann auch, glaube ich, selber noch mal ein bisschen so.
Zu Company kommen wir gleich auch noch, denn wir blicken jetzt mal auf das Titelrennen, das es vielleicht noch gibt, vielleicht aber auch nicht, und sind da zuerst beim Topspiel am Samstagabend, Leipzig gegen Dortmund, 2-2, der BVB erstmal 0-2 hinten,
ja.
durch nahezu das baugleiche Tor,
ja.
Zweimal Baumgartner, zweimal Pass von außen in die Mitte auf Baumgartner, der reinläuft, kurzer Kontakt und dann das Tor. Einmal vorbereitet durch Diomande, beim zweiten Mal durch Raum. Aber dann beweisen sie Moral und holen noch den Punkt.
Ja, die Spielstory ist schon wild. Als ich das Spiel eingeschaltet habe, wir gucken das ja auch immer parallel, während wir das hier übertragen, auf der Audioebene, dachte ich erst, hoppala, was ist da denn los, so trikotfarbentechnisch? Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich früher mit 18 dachte, ich hole mir mal irgendwie ein cooles Auto, das ist getuned und das hat so eine coole Unterbodenbeleuchtung, die ist so neongelb und dann aber auch so mit schwarzlichtblau und so. Da hatten beide Vereine eine Idee, das war erstmal gewöhnungsbedürftig. Und dann ist es so, dass Leipzig das total gut macht, weil Ole Werner einen Plan hat. Die haben die Dortmunder rechte Seite da ausgecallt und Diamondé rübergeschoben. Baumgartner ist ein fantastischer Fußballspieler. Ich glaube, dass wir den auch nochmal in England sehen. Der hat unfassbar viele Assists, viele Tore, läuft quasi immer aus dem Mittelfeld, aus der Tiefe, in die Tiefe, Richtung Torlinie. Der macht da ja zweimal auch quasi das baugleiche Tor, du hast es gesagt. Diamondé hat da diesen First Touch vor dem 1-0, den kannst du auf dem Weg zu dem Agnetor im Louvre schon noch auch in den Flur hängen, diesen First Touch, finde ich. Also das war wirklich auch ganz toll rausgespielt und das ist nach der Idee von Ole Werner passiert. Und Reggiani hat das gut gemacht in Bergamo, aber war dann trotzdem auch eine Schwachstelle, finde ich, dann in dieser Dortmunder Phase, in dieser ersten Halbzeit. Riasson genauso. Von daher, ja, hat Leipzig eine super Halbzeit gespielt, hat so gespielt, wie sie auch in die Champions League kommen wollen. Das Problem ist, dass es immer auch eine zweite Halbzeit gibt und da lässt dann RB Leipzig federn, obwohl es jetzt auch nicht schlecht gespielt war, aber Dortmund hat sich dann auf das besinnt, was sie dann können und sind sich dann auch treu geblieben. Nichtsdestotrotz hat der Plan funktioniert von RB Leipzig in der ersten Halbzeit. In der zweiten kommt der BVB auch durch so ein, ja, also für sie wichtiges Tor zurück. Ja.
Eigentor.
Genau, so. Und dann spielen sie eigentlich das 2-2 so, wie sie eigentlich auch nächste Woche gegen die Bayern spielen müssen. Gradlinig in die Tiefe, quergelegt von Adeyemi. Und dann macht Fabio Silva das Tor. Und dann würde ich mich als Dortmund-Fan schon fragen, schön, dass ihr jubelt, schön, dass Fabio Silva das erste Bundesliga-Tor geschossen habt, aber nimm doch den Ball aus dem Netz und lauf wieder zum Mittelfeld, zum Mittelkreis und legt den Ball dahin und ihr habt noch ein bisschen was auf der Uhr und dann gewinnt ihr das Spiel noch, weil das ist die Chance, die Bayern unter Druck zu setzen. Ich glaube, nächste Woche ist nicht das Ding. Mhm. Das wird auf den anderen Plätzen verhandelt, auch bei den Bayern übrigens. Ich glaube nicht, dass sie das abgeben nächste Woche gegen Dortmund, sondern dass sie vielleicht eventuell woanders Sachen abgeben und da musst du halt da sein in so einem Moment und das war mir schon ein bisschen zu viel Gefeierei auch, wenn ich das verstehen kann, mit dem Rückstand vorher und dem aufgeholten Spiel.
Ja, genau, separiert betrachtet, nach einem 0-2 in Leipzig noch das 2-2 zu holen, da kann man sich mal freuen, aber ja, im Gesamtkontext hätte es mich auch jetzt irgendwie so ein bisschen gewurmt, da wirklich nur den Punkt zu holen. Du hast zu viel zu Leipzig gesagt, Baumgartner, echt absolute Maschine, bin auch mega begeistert. Ich wünsche mir, er bleibt in der Bundesliga.
Ja.
Könnten wir den auch sehr gut bei Borussia Dortmund vorstellen.
Also ja, das stimmt tatsächlich.
Warum nicht? Also hat er die meisten Torschüsse, die meisten Kilometer gelaufen, ist auch einer, der fault auch am häufigsten. Also der ist so intensiv in solchen Spielen drin, gefällt mir richtig gut. Aber dann ist eben das Problem, die verspielen so oft eine Führung, schon 7-mal, nur Wolfsburg öfter. Und David Raum hat gesagt, wir sind oft hinten raus nicht reif genug, wir müssen da mehr Drecksack sein. Und das ist, glaube ich, das Problem von Leipzig. Die Mannschaft ist zu talentiert und zu wenig abgewichst, sagt man ja.
Es gibt halt nur einen Baumgartner, nach vorne, aber auch nach hinten. Nur das noch, der hat tatsächlich 10 Tore schon, das ist der beste quasi Nicht-Stürmer da oben in der Liste mit Amiri drin und 17 Scorer sprechen für sich, das ist schon ziemlich gut.
Beim BVB gab es noch eine Situation, die sehr umstritten war noch im Nachgang. Da stand es erst noch 1-2, das war 89. Minute. Adeyemi wird von Lukeba gefoult oder eben nicht. Also der Schiedsrichter hat gesagt, er wurde nicht gefoult.
Ja.
Ich fand schon, es war ein Foul. Wir hören erstmal Niko Kovac, wie der das empfunden hat, die Situation.
Ja, also für mich war das ein klarer Elfmeter. Jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ja, er stellt den Fuß rein, aber ich habe schon mal gesagt, gerade auch draußen, ich war früher Judoka auch, ja, und das ist eine Innensichel oder Außensichel, kann man sehen, wie man will, also das ist für mich ein Foul und da geht es nicht darum, dass es mein Spieler war, ich glaube, selbst ein Leipziger Spieler hat das zugegeben. Ich mache dem Schiedsrichter auch keinen Vorwurf, weil in der Geschwindigkeit bzw. auf der Position, wo er war, kann er es vielleicht nicht sehen, aber dafür gibt es ja den VAR und der muss das sehen, also für mich ist es eine glasklare Fehlentscheidung.
Also Innensichel oder Außensichel, kann ich bisher auch noch nicht, bin beim Judo nicht so richtig fit, aber ist klar, Kovac hat den schwarz-gelben Gürtel, so das wissen wir jetzt, aber ich bin auch dabei zu sagen, es war ein Foul, aber es gibt auch das Argument, dass sie sagen, ja, der hat, Adeyemi stellt sich ja so rein und Lukeba macht eigentlich nichts falsch.
Ja, also das kann man so im Sinne des Fußballs argumentieren, es ist aber so, dass es ein klares Trefferbild gibt, der Adeyemi kommt in den Zweikampf, drängt sich dazwischen und wird halt getroffen, dann ist es halt ein Foulspiel. Und ich mache dem Benjamin Brandt, dem Schiedsrichter, auch keinen Vorwurf, genauso wie Kovac, dass das in der Situation nicht sieht. Aber das ist nach Regeln ein klarer Fall für den VAR, da muss er eingreifen, dann steht es vielleicht ein bisschen früher, 2-2.
Ja, nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, aber genau. Offenbar war es die ja nicht. Weil
ja, für
du
mich
musst, also für du musst mal, wenn man die Szene nochmal sieht, wenn du nur auf Luke Heber achtest.
Ich weiß.
Ne? Dann
der will das
kannst,
nicht.
Kannst du ihm eigentlich nichts vorwerfen.
Genau, ist aber trotzdem faul, weil er ihn trifft.
Ah.
So, und das ist dann nach Regeln ein Ding. Und da fehlt mir halt die Einheitlichkeit, weil Benjamin Brandt halt auch sagt, genau das, was du meinst, ne, Adeyemi stellt sich da rein, will das faul und deswegen nein, so, aber das ist halt im Regelwerk eine andere Kiste. Also das ist, der hat den halt gefoult, der hat ihn getroffen. Es ist auch egal, ob der Abwehrspieler das will oder nicht. Da kommen wir gleich auch zu dieser Kane-Situation, der ja im eigenen 16er klären will und den Angreifer.
Der will das auch nicht.
Der will das auch
foult
nicht.
Foult ihn trotzdem.
Foult ihn trotzdem, weil ja. Er ihn trifft halt. So, darum geht's. Und das ist dann ein Foul. Da fehlt halt die Einheitlichkeit in der Entscheidung bei Schiedsrichtern. Wenn es gerade so ist, dann muss das gepfiffen werden. Im Sinne des Fußballs gibt es manchmal auch einfach blöde Situationen, die passieren, weil es einfach Menschen sind. Und das ist halt einfach ein Foul. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass ohne diese Situation Dortmund zurückkommt und auch ohne die Situation...
Ja, aber dann hätten sie noch mehr Zeit gehabt, ja, vielleicht noch das 3-2 zu machen.
Das 3-2 hätten sie auch machen können, wenn Brandt den ganz kurz vor Schluss in die Mitte legt und nicht, ne, aufs Tor schießt. Also sie haben es in der ersten Halbzeit verloren, dieses Fußballspiel, und das müssen sich die Dortmunder ankreiden. Und jetzt müssen sie gegen Bergamo noch spielen, bevor sie gegen die Bayern spielen. Auch das müssen sie sich selbst ankreiden, weil sie unter anderem gegen Bodo Glimt 2-2 gespielt haben in der Champions League und diese Playoff-Runde dann quasi sich da auch reingewuschelt haben. Es ist alles so ein bisschen selbst gemacht. Nichtsdestotrotz will ich die Dortmunder nicht schlechter machen, als sie sind. Die spielen eine Top-Runde, die Bayern sind aber einfach besser. Ja, und das deswegen ist das mit dem Vergleich einfach auch schwer und mit den 8 Punkten, da müssen wir uns nichts herbeireden. Nichtsdestotrotz hätte ich mir jetzt so als so Fußballfan gewünscht, dass Fabio Silva sich diesen Ball nimmt und dann nochmal nach dem 2-2 zurückläuft und sagt, komm, wir gehen nochmal voll auf Sieg, weil das ist die viel größere Chance, die Bayern unter Druck zu setzen, als dann vielleicht im direkten Duell nächste Woche.
Ja, und so ist das Spiel gegen Bergamo jetzt das viel Wichtigere, finde ich, als das gegen Bayern, weil, wie gesagt, selbst wenn der BVB die Bayern schlagen sollte, dann sind es nur noch 5 Punkte und dann müssen die Bayern trotzdem noch 2-mal verlieren.
Ja.
Das ist irgendwie nicht so richtig vorstellbar.
Ja, wir haben nach einem Unentschieden und nach einer Niederlage haben wir so ein bisschen schon Blut geleckt, so als Journalisten, haben gedacht, oh, das wird vielleicht nochmal spannend, aber die müssen ja noch, du hast gesagt, die müssen ja 3-mal noch verlieren. Mit Harry Kane und so.
Ja, schwer vorstellbar. Ja. Es ist übrigens nicht so, dass wir den Bayern den Titel nicht gönnen, ne? Wir wollen halt einfach nur einen spannenden Meisterkampf, das wäre mal schön, das mal wieder zu haben. Die Bayern, um mal auf die zu sprechen zu kommen, haben 3-2 gegen Frankfurt gewonnen. Das sah erst deutlich aus, waren 3-0 vorne, dann stand es auf einmal 3-2.
Ja.
Und da haben wir auch gedacht, ach guck mal, jetzt kommt Mario Götze dann auch noch und hat die große Chance zum 3-3. Aber dann ziehen sie es. Also souverän war da aber auf jeden Fall auch anders bei den Bayern.
Ja, nichtsdestotrotz müssen die ja mit 4-5 Toren dann schon führen, auch in der ersten Halbzeit. Ich finde Kane, den kannst du nicht hoch genug loben, das ist einfach nicht von dieser Welt, was der macht. Der kriegt da irgendwie vor dem Spiel eine Plakette, 500 Pflichtspieltore, und die ist dann irgendwie nach ein paar Minuten wieder ungültig, weil er dann das 501. macht, den Ball gar nicht sieht und trotzdem den Kopf dahin hält und dann mit dem schwachen Fuß trocken aus 19 Metern sein 28. Tor im 23. Bundesligaspiel macht. Das ist schon sehr gut. Nichtsdestotrotz holen sie die SGE, die jetzt ja eine mannschaftliche Geschlossenheit dann unter Riera darstellt, holen sie mit nochmal ins Spiel, einfach durch eigene Dinger, muss man sagen. Kane will den nicht faulen, aber er fault ihn halt und trifft ihn. Und deswegen kommt Burkhardt dann da tatsächlich zu seinem Tor. Das erste Mal seit, glaube ich, 87 Tagen, dass er mal wieder spielt. Auch eine gute Quote eigentlich, Jonathan Burkhardt, in seinen Spielen, die er gemacht hat, was Tore angeht. Und hinten raus, ja, das, wollen wir das Kimmich-Kim-Ding nochmal besprechen?
Ja, sowas kennt man von Kimmich halt einfach nicht, ne? Also ich meine, er ist nicht alleine schuldig an diesem Tor. Kim muss dem Ball entgegenkommen, aber dieser Pass da vor das leere Tor, Obrich war, glaube ich, gar nicht im Tor,
ja,
ist schon sehr riskant gewesen.
Ja, also sollte man nicht machen. Auch auf Ascheplatz in der E-Jugend wird gesagt, nicht vors leere Tor. Obrich bietet sich ja außerhalb des Tores an, damit sowas nicht passiert. Kimmich rutscht vorher aus. Ich glaube, 80% geht da schon auf Kimmich, ne? Dass er den dann überhaupt in die Mitte spielt. Kim, klar, kann entgegenkommen, aber den darfst du eigentlich gar nicht dahin spielen. Da muss ihn auch mal wegschießen. Das lernen die da, glaube ich, nicht in München, aber in so einer Situation wäre das hilfreich. Nichtsdestotrotz haben sie das Spiel gewonnen.
Passt aber so ein bisschen zur Form von Kimmich, oder? Der jetzt nach seiner Verletzung noch nicht wieder so die ganz große, unersetzliche Stütze beim FC Bayern ist. Also möglicherweise braucht er da noch ein paar Einsätze. Aber wie gesagt, die Bayern dann doch mit dem hochverdienten Sieg. Spielen als nächstes dann in Dortmund. Pokal, müssen wir sagen, wurde noch ausgelost. Da müssen die Bayern nach Leverkusen im Halbfinale.
Ja.
Das ist, vorgenommenes Endspiel wäre jetzt unfair, weil das andere Halbfinale ist Stuttgart gegen Freiburg.
Ja.
Aber es ist schon, also Leverkusen-Bayern, das kann man sich schon angucken.
Ja, und es ist eine andere Nummer, glaube ich, dass das in Leverkusen stattfindet und nicht in München.
Ja.
Von daher bin ich gespannt. Es sind 4 tolle Vereine im Halbfinale und mal gucken, wer es nach Berlin schafft. Ne?
Wir müssen noch einen Satz zu den Frankfurtern sagen. Das war ein okayer Auftritt. Viele andere würden ein 2-3 bei den Bayern unterschreiben vorher. Johnny Burkhardt hast du angesprochen, aber das viel wichtigere Spiel für die Frankfurter ist jetzt am kommenden Wochenende halt gegen Freiburg.
Ja.
Das ist das Endspiel um Platz 7 sozusagen.
Ja.
Ich glaube, viel mehr geht auch für Frankfurt nicht in dieser Saison. Der Abstand ist einfach zu groß jetzt nach oben zur Champions League. Und dann haben sie wieder dieses Duell gegen Freiburg, wie in der vergangenen Saison. Am letzten Spieltag ging es ja gegen Freiburg auch um die Champions League. Da haben sie dann gewonnen. Und ja, da werden sie jetzt drauf blicken. Grundsätzlich aber mit dem neuen Trainer jetzt schon auch, wie du immer so schön sagst, sie haben sich gestriegelt.
Ja, das hat dir gefallen, ne?
Das hat mir super gut gefallen.
Ja, ich möchte heute nochmal irgendwie sowas sagen, was dir gut gefällt. Das ist heute mein persönlicher Auftrag. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es sind 2 Punkte, ist die SG hinter Freiburg. Es gab eine Phase in dieser Saison, wo du Frankfurt nicht mehr oben mitgezählt hast. Und jetzt sind sie, unter Riera dann schon nochmal, haben sie diesen Effekt, den sie sich, glaube ich, da gewünscht haben. Burkhardt ist wieder da, das ist, glaube ich, auch ein extremer Faktor. Der hat 11 Spiele gespielt, 9 Tore geschossen, das ist eine gute Quote. Und ich bin mal gespannt, was Riera da noch drauf hat mit Frankfurt. Also ich finde, Krösche hat da gut reagiert, weil er hat früh reagiert und hat mal da gesagt, mit dir machen wir nicht weiter und mit Riera kann das wirklich dann nochmal international was werden. Und das wäre dann schon sehr, sehr positiv aus Sicht der Adler.
Wäre nicht das erste Mal, dass ein Krösche-Transfer gelungen ist.
Ja.
Großes Thema rund um das Bayern-Spiel war übrigens aber auch die Pressekonferenz von Vincent Kompany vor dem Spiel. Das habt ihr alle mitbekommen. Da hielt er einen bemerkenswerten Monolog. 12 Minuten lang hat er gedauert. Es ging um den mutmaßlichen rassistischen Vorfall vergangene Woche um Vinicius Junior. Christian Streich war ja voll des Lobes auch und hat Kompany wirklich auch, hat sich bedankt bei ihm für diese tollen Worte. Und ich finde, das sind 12 Minuten, die jeder mal gesehen haben sollte. Wir haben euch die komplette Rede von Vincent Kompany deswegen mal verlinkt bei uns in den Shownotes. Also guck ich das mal an. Das sind wertvoll investierte 12 Minuten. Und wir gucken auf das Rennen um die Champions-League-Plätze. Also Leipzig ist mit drin und Leverkusen möchte auch gerne, verliert aber bei Union Berlin 1-0. Der erste Union-Sieg nach der Winterpause. Für Leverkusen der Platz zu schlecht oder woran hat das gelegen?
Naja, also alte Försterei ist, glaube ich, ein Faktor tatsächlich immer. Sie haben ja 5-mal gewechselt vorher, sie haben rotiert und dann war ja schon die Frage vor diesem Spiel, can they do it on a rainy cold Night oder Day in Alte Försterei.
Auf einem richtigen Acker.
They can't, anscheinend. Ne? Aber das war jetzt auch kein schlechtes Spiel von Leverkusen. Sie haben es dann durch diese Rotation dann, glaube ich, dann schon, sind sie es anders angegangen. Union kommt da gut ins Spiel. Am Ende wird dieses Spiel dadurch entschieden, dass die beiden Achter einen Zweikampf haben, Khedira und Robert Andrich, der übrigens vor dem Spiel noch als Fußballgott begrüßt wurde, Ex-Unioner. Und dann macht er eigentlich einen guten Move für Union, indem er da überhaupt nicht im Zweikampf ist. Also die beiden Achter haben miteinander sich da im Zweikampf duelliert. Aber bei Andrich war es eher so eine Null mit dem Gürtel durch, fand ich. Also das ist kein Zweikampfverhalten gewesen. Khedira macht das eh klasse in dieser Saison. Und dann hat Union dieses wichtige Tor. Und dann fängt an, Human dann hinten raus auch zu wechseln. Schick hat eine Riesenchance und so. Sie spielen quasi Handball. Aber sie machen das Tor nicht und das gefällt Baumgart, glaube ich, sehr, sehr gut dann am Ende, wie sie dieses Spiel gewonnen haben.
Ja, vor allem war es jetzt mal wichtig, dann auch in diesem Jahr einen Sieg zu landen. Ne? Ich glaube, das beruhigt die alle sehr. In der Tabelle sind sie irgendwo zwischen Jenseits, im Jenseits von Gut und Böse. Da wird nicht viel mehr passieren, nach oben und nach unten für Union.
Ja.
Und ja, Leverkusen in diesem Jahr, nach der Winterpause, die Bilanz, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das klingt erstmal ein bisschen zu wenig für die Champions League, weil eben auch noch andere Teams interessiert sind aber noch ganz gut im Rennen, sind jetzt, glaube ich, 4 Punkte und haben ja noch das Nachholspiel.
Eben, das ist übrigens auch immer beim HSV so ein Ding, ne? Sie haben noch ein Spiel und sie tanzen. Sie tanzen auf allen Hochzeiten,
wie man sagt. Aber das ist eben vielleicht möglicherweise für Leverkusen doch auch echt belastend. Also Halbfinale Pokal, haben wir gerade gesagt, gegen die Bayern. Champions League ist noch enorm wichtig und in der Liga geht's auch noch um was. Dazu hat sich jetzt aber Loic Bardet verletzt, fehlt ein paar Wochen, also das kommt dann auch mal noch dazu. Das ist eine Herausforderung.
Es ist spannend. Ich habe das Gefühl, Kasper Hülmann muss sich da auch noch mal ein bisschen hinterfragen, weil ich glaube, 5 waren dann schon zu viel Veränderungen. Ich glaube, auch da fehlte so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, das kommt vielleicht zurück und dann spielst du auch so ein Bundesligaspiel ja, nicht zu null, also das machst du keine null Punkte, sondern holst da vielleicht mal was und so. Aber ich gehe damit erstmal Olympiakos und da zählt es dann weiterzukommen.
Mit den Köpfen in der Champions League war vielleicht auch der VfB Stuttgart beim 3:3 in Heidenheim.
Ja.
Das ist, war jetzt wirklich eine der späten Sonntagabendpartien, die uns mal Spaß gemacht hat. 6 Tore.
Ja.
Es ging hin und her. Führig mit dem 1:0, dann Ausgleich Dingchi, dann geht Heidenheim in Führung durch einen Elfmeter, Ibrahimovic. Der VfB gleicht aus, durch Mittelstädt, Elfmeter, Conte mit dem 3:2 für Heidenheim, wo wir dachten, oh Gott, jetzt passiert hier die Sensation. Und dann wechseln die einfach einen Dennis Undorf ein. Ja. Der macht das Ding so trocken, schiebt sich auf Platz 2 in der Torjägerliste, hat noch die Riesenchance hinten raus, um das Ding komplett auf die VfB-Seite zu ziehen. Aber ansonsten, glaube ich, ja, können beide da ganz gut mit leben.
Undorf 13 Tore in 19 Spielen, sehr gut. Dimirovic macht ja eigentlich auch schon noch 2 Tore. Eins wird aberkannt durch Abseits und eins wird aberkannt durch Sascha Stegemann, der ja im Wortlaut eine sehr kuriose, aber dann doch richtige VAR-Entscheidung verkündet.
Ja, es war ein Foulspiel vorher.
Ja.
Ja. Und dann gab es Elfmeter für Heidenheim stattdessen, statt des Tores für Stuttgart.
Genau.
Hatte alles seine Richtigkeit.
Es hatte alle seine Richtigkeit. Also Sascha Stegemann war so ein bisschen der Robin Hood. Er nimmt das Tor von Stuttgart und gibt den Elfmeter nach Heidenheim. Am Ende hat es doch nicht ganz gereicht für den Tabellenletzten.
Ja, das wäre natürlich für Heidenheim jetzt immer wirklich ein Big Point gewesen. Aber auch so, finde ich, bin ich immer noch nicht dabei, sie abzuschreiben. Sie werden es am schwersten haben von allen. Aber wenn du so nah dran bist, also sie haben, glaube ich, zum ersten Mal 3 Tore geschossen in dieser Saison, trotzdem nicht gewonnen. Ja, dann ist es natürlich, also klar, da denkst du natürlich auch, was sollen wir noch machen? Und beim VfB, ja, aktuell immer noch Vierter, auch bei denen das Problem. Die vielen Hochzeiten könnten anstrengend werden. Bisher haben sie es gut gemacht.
Ja, wir haben nächste Woche... Also wir haben noch nicht über Bremen gesprochen, werden wir aber gleich tun, weil dieser Woche möchte ich kein Bremer sein. Das ist, also da ist alles schief gelaufen. Aber wenn wir jetzt gerade bei Heidenheim sind, die spielen halt in Bremen nächste Woche. Und das ist halt ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel am 24. Spieltag. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Denn es wird nicht weiter auseinandergezogen da unten, sondern es kommt eher näher zusammen.
Der VfB hat, wie gesagt, jetzt erstmal Celtic vor der Brust in der Champions League und geht's in der Liga gegen den VfL Wolfsburg. Und wir blicken dann jetzt mal in diesen Abstiegskampf, wo Heidenheim eben dieses Pünktchen geholt hat. Die bleiben aber Letzter und weiter mit reingerutscht nach unten ist Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Das 1:2 in Freiburg. Ich meine, es war eh klar, dass sie da verlieren, seit 24 Jahren oder so.
Ja, sie hatten ja halt nicht Ari van Lent dabei, ne? Der hat ja das letzte Mal da getroffen.
Ja, den hätten sie gewonnen haben sollen vorher.
2002 war das.
Also sie hatten, von den Zahlen her sah das gar nicht so schlecht aus. Mehr Torschüsse, mehr Flanken, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote, aber so die ganz großen gefährlichen Chancen waren nicht dabei, weil sie füttern Tabakovic dann doch auch zu selten. Der hat sich auch beschwert, ich brauche einfach irgendwie mehr gefährliche Situationen. Und dann ist es doch zu ausrechenbar, wenn du weißt, Gladbach ist eh nur durch Tabakovic gefährlich. Das kannst du schnell unterbinden. Freiburg super heimstark, seit 15 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen. Die ziehen es dann einfach mit ihrer Heimstärke.
Ja, also Ginter macht ja auch noch das Tor. Das ist ja für Gladbacher, also auch noch so ein Ding, der hat mit denen Champions League gespielt, relativ erfolgreich auch und ist jetzt wieder in Freiburg tragende Rolle. Macht da, ja, also eigentlich darf man es nicht Fallrückzieher-Tor nennen, wenn Ragnar Ache davor so ein Ding gemacht hat, aber im Fallen schießt er dieses Tor. Du hast es gesagt, bei Gladbach trifft nur Tabakovic die Flanken, ansonsten kommen auch gar nicht. Da hat sich Polanski auch im Nachhinein drüber beschwert, dass da nach vorne überhaupt nicht der Zug drin ist, dass die Flanken in den gegnerischen 16er nicht kommen und dass Ginter dann auch nach dem Standard-Gegentor dann noch, also nach dem Standard nochmal trifft, das ist ein Gladbach-Ding. Also das heißt, glaube ich, Standard-Gegentore, weil das Standard ist, dass die nach Standards Gegentore kriegen, die Gladbacher. Also ich kann mir das nicht schönreden.
Also Gladbach ist jetzt seit 7 Spielen ohne Sieg.
Ja.
Von den letzten 10 haben sie nur eine Partie gewonnen. Die Relegation rückt immer näher. Findest du, die Alarmstimmung ist schon laut genug oder ist man noch... Ist man zu entspannt noch bei den Gladbachern?
Nö, ich glaube, also entspannt ist man da nicht. Es wirkt so ein bisschen ratlos. Ne?
Ja.
Also sind 2 Punkte vor St. Pauli, 2 Punkte vor Wolfsburg. Die sind mittendrin da in dem Strudel. Und da ist auch noch Mainz und Köln vielleicht noch mit dabei. Ansonsten ist das Abstiegskampf. Und ich weiß nicht, wie sie sich da befreien sollen. Also es trifft wirklich, wenn überhaupt, dann nur Tabakovic. Und das ist viel zu ausrechenbar. Das hast du total richtig analysiert. Mal schauen, was da passiert. Sie spielen jetzt gegen Frankfurt. Nee, sie spielen gegen Union Berlin.
Genau.
Freiburg spielt gegen Frankfurt. Das sind auch so Spiele, die musst du mit 100% angehen, sonst reißt du da nichts.
Ja, vor allem, weil danach geht es für Gladbach zu den Bayern. Das heißt, das nächste Spiel zu Hause gegen Union ist dann so ein Spiel, das musst du da einfach gewinnen.
Ja.
Sonst redet man möglicherweise auch nochmal irgendwann über den Trainer. Aktuell kriegt er noch Rückendeckung.
Ja.
Wäre auch Schwachsinn, da jetzt dann nochmal zu wechseln. Es sei denn, sie befinden sich dann irgendwann wirklich auf den letzten drei Plätzen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Richtiges Kellerduell gab es zwischen St. Pauli und Bremen. St. Pauli gewinnt 2-1 und klettert auf den Relegationsplatz. Und Bremen, du hast eben gesagt, man möchte kein Bremer sein aktuell. Nein. Bremen jetzt Vorletzter. Das war Abstiegskampf Deluxe.
Ja, die erste Halbzeit kannst du in eine Tonne kloppen von diesem Fußballspiel. St. Pauli.
Nicht, wenn man Abstiegskampf mag.
Gegen Werder Bremen. Das war wirklich, also von beiden Mannschaften halt bodenlos. Aber Werder denkt sich halt zumindest, dann machen wir halt das Spiel. So, und dann versuchen wir es. Und sie haben es ja auch angenommen, würde ich sagen. Sie haben halt nach vorne überhaupt keine Durchschlagskraft. Und da war ich eher bei St. Pauli, die ein Heimspiel haben und 4 Heimspiele davor nicht verloren haben und viel auch über dieses Heimspiel geredet wurde. Alexander Blessin hat gesagt, das ist ein 6-9-12-Punkte-Spiel. Am Ende waren es jetzt 3, aber das ist jetzt in der ersten Halbzeit nicht wirklich also für mich klar gewesen, dass sie da dieses Fußballspiel gewinnen wollen. Und dann kommt halt in so einer Situation von Bremen so ein Backhausfehler dazu, dass du dadurch dann ins Hintertreffen kommst.
Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann.
Das ist das Schlimmste, was passiert. Und mir tut es für den Jungen so leid. Also ja. Das ist einfach, der spielt ja wirklich eine gute Saison. Und das ist immer so, so traurig dann zu sehen, weil das dann eben auch noch dazu kommt. Niklas Stark schimpft die ganze Zeit. Friedel versucht auch zu reden. Und die haben aber nicht das Selbstbewusstsein. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass St. Pauli ihnen die Hand gibt und sagt, ja, wir sind da auch unten drin und wir haben Vasil und der kriecht da auch rum im Fünfer und dann schießt er halt noch ein Tor und dann steht es 1-1. Und dann ist es
ja, aber da Fight. Da haben wir eigentlich gesehen, was eigentlich Bremens Stärke ist. Ne? Wenn ein Bangula spielt, dann wird er gefährlich über außen und bringt mal so ein Ding rein.
Ja.
So, aber der spielt halt ja auch nicht immer von Anfang an.
Genau.
Das verstehe ich auch nicht.
Ja, also generell auch so ein Keke-Top, so ein echter Neuner oder so, mal eine andere Idee reinbringen. Tune hat jetzt 3 Spiele hintereinander verloren. Vielleicht gibt es dann ein kleines Umdenken in Bezug zur nächsten Woche. Es ist nur dann irgendwie, ja, am Ende ein Tor, was dieses Spiel entscheidet, dass St. Pauli dann am Ende gewinnt, weil es ein Tor ist, was nicht durch Zufall passiert. Es ist ein Tor aus dem Spiel heraus, was dann Fujita macht. Aus dem einzig ausgespielten Tor entscheidet er diese Partie. Und auch da würde ich mich als Bremer ärgern, weil die davor einen Abstoß auf den kleinsten Spieler ihres Teams spielen, nämlich auf Leo Bittencourt, und dann eigentlich einen anderen Plan haben, den Ball verlieren und dann so in diesen Angriff laufen. Ja, ein gebrauchter Tag für alle Bremer. Ich habe Bilder danach gesehen, dass sie noch nicht mal mehr zu den Fans durften. Ja, sie wurden weggeschickt. Auch das ist ein Zeichen, dass es nicht läuft. Und das war ja vorher immer dann auch so schon mit Support verbunden, auch mit dieser Tune-Geschichte. Ja, vielleicht so eine Art Neuanfang. Dieser Effekt ist voll zu Rohr verpufft. Und jetzt hat man dieses Spiel am 24. Spieltag gegen Heidenheim, ein Heimspiel, das richtungsweisend ist. Und wenn das in die Hose gehen sollte, dann ist das, glaube ich, auch ja, am Ende dann Clemens Fritz auch nochmal anzukreiden, weil das ist ja, wir hatten über diese Kaderzusammenstellung vor ein paar Wochen gesprochen. Er ist auch verantwortlich jetzt für den Trainer, wenn das nicht funktioniert. Weiß ich nicht. Kann Funkel Bremen, keine Ahnung. Wir müssen erstmal abwarten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sie eigentlich genug Jungs haben, die Fußball spielen können. Sie müssen es nur zeigen. Gegen die Heidenheimer, die gegen drei Tore gegen Stuttgart geschossen haben.
Wichtig wäre auch wirklich nur auf dieses Heidenheim-Spiel jetzt zu gucken, weil danach hast du dann Union, Mainz und Wolfsburg. Da könntest du dich auch verleitet fühlen zu sagen, ach guck mal, da sind jetzt 4 Spiele, dann haben wir es doch im Sack.
Ja.
Aber wenn du jetzt gegen Heidenheim nicht gewinnst, dann weiß ich auch nicht, was der arme Daniel Thun noch machen soll. Weil Trainereffekt wirklich total verpufft, alle 3 Spiele unter ihm verloren, das wird echt hart. Mainz gegen HSV, 1-1.
Ja.
Ruppiges Spiel. Platz war da auch nicht so dolle. War auch so ein Abstiegskampf, schon, kann man schon auch sagen, weil beide Teams ja noch so latent in die Richtung blicken. Also Mainz mehr als der HSV. Es gab ein paar diskutable Entscheidungen auch um mögliche Platzverweise gegen Mainz. Und auch beim HSV-Tor wurde sehr viel diskutiert, weil Remberg irgendwie zu nah an der Mainzer Mauer stand. Wie hast du es denn gesehen? Miro Muheim hat gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt.
Ja,
also ist jetzt bei Mainz auch nicht jetzt so die ganz neue Erkenntnis, dass es unbequem ist.
Ja.
Aber fandst du es drüber?
Ich fand es Abstiegskampf-esk. Es war in Ordnung, fand ich. Ich finde, er hat bei beiden Situationen keine rote Karte gegeben. Das ist okay in so einem Spiel. Es war ein Flutlichtspiel. Beide Mannschaften sind eigentlich in der Spur, haben wenig verloren zuletzt, haben tolle Trainer und tolle Jungs, die nicht absteigen wollen. Und deswegen stehen sie gerade auch im unteren Mittelfeld der Tabelle, würde ich mal sagen. Der Fabio Vieira-Freistoß war dann am Ende auch reingeglückt. So. Am Ende darf der nicht so nah da dran stehen, der Remberg tatsächlich, das ist einfach regelwidrig, so, aber das passiert anscheinend in der Bundesliga, dass mal auch das durchgeht.
Ja, das kann man aber eigentlich sehen, oder?
Ja, das kann man sehen. Ja, das ist auch, also
weil, da passiert ja gerade nichts.
Ja, genau. Sehr, sehr stetig, diese Situation.
Ja, ne? Genau.
Ja, genau. Also hat er nicht gesehen, totaler Fehler. Nichtsdestotrotz ist die Mauer ja da, damit er den Ball abhält und nicht irgendwie aufgeht und ins eigene Tor so fälscht. Deswegen kann ich die Mainzer schon verstehen, dass sie gerne 3 Punkte gehabt hätten. Ich finde, der HSV hat sich das verdient, weil der HSV ziemlich gut Fußball spielt, jedes Spiel annimmt, am 31. August alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab vor der Saison, also mit diesen Verpflichtungen von Vieira und Lukonga und Vuskovic und so. Damit steigst du dann meiner Meinung nach nicht ab. Und ein Wort noch zu Amiri, er trifft wieder, ein bisschen auch wie bei Ache, da kommt eine Flanke von außen in den Rücken und er nimmt den direkt, das ist schon sehr gut. Und das ist individuelle Klasse, deswegen ich kann verstehen, dass die Mainzer sich ärgern, dann nicht gewonnen zu haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, 1-1 ist da das gerechte Ergebnis.
Ja, aber die Mainzer spielen jetzt gegen Leverkusen und Stuttgart. Das sind 2 Spiele, da holst du vielleicht auch keinen Punkt und dann bist du wieder näher da unten mit drin, als dir lieb ist. Grundsätzlich bin ich aber bei dir. Sie haben dann eben zum Beispiel mit Amiri jemanden, der zu gut ist, um mit so einer Mannschaft abzusteigen, und beim HSV ebenfalls. Die sind in der Rückrunde noch ungeschlagen, genauso wie Dortmund. Haben, glaube ich, mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Ich hatte jetzt am Donnerstag ja geliebäugelt damit, ob es nicht sogar vielleicht noch Richtung Europa was geht für den HSV. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Hat einen guten Tag, ne?
Die nächsten Gegner des HSV sind nämlich Leipzig und Leverkusen. Auch da vielleicht 2 Spiele, wo du jetzt nicht unbedingt 6 Punkte holst.
Ja, ja.
Dann kommen wir zu Wolfsburg gegen Augsburg.
Endlich.
Wolfsburg 2-mal geführt, Augsburg dreht dann das Spiel. Rex Bejai, ausgerechnet er, der Ex-Wolfsburger, dann auch noch mit dem Siegtor. Was für Big Points für den FCA, die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden, da lege ich mich jetzt mal fest. Und was für eine Big Loss, sagt man das so, für Wolfsburg?
Ja, sagt man so im Englischen.
Die Wolfsburger stecken jetzt richtig im Sumpf, also da muss man jetzt wirklich auch mal fragen, kann dann nochmal ein Trainerwechsel helfen oder ist dieser Mannschaft einfach durch gar keinen Trainer mehr zu helfen?
Das ist eine Mannschaft, die wurde für das internationale Geschäft verpflichtet und da wurde keiner für Platz 16 oder so verpflichtet. Und ich finde, das sieht man dann schon. Sportdirektor Pirmin Schläger sprach vor diesem Spiel von einem Endspiel. Dann spielen sie dieses Endspiel von einer Minuskulisse übrigens und gehen in Führung und verlieren es nach Führung. Also weniger Mannschaftsgefüge kannst du nicht drin haben. Auf der anderen Seite ist es Manuel Baum, der da steht wie so ein kleiner Fußball-Napoleon, finde ich immer, so im positiven Sinne und taktisch alles richtig macht, wechselt den Sieg ein mit Gregoritsch und Respicai, gewinnt dieses Fußballspiel, hat in den letzten 5 Spielen, glaube ich, die stärkste Form aller Mannschaften, so mit Dortmund. Das ist dann schon gut und Wolfsburg bricht da auseinander. Man kann alles sagen, man kann zahnlose Wölfe und so und Amura ist der Einzige, der da Fußball spielen kann. Es passiert nichts, sie holen dann irgendwie für 15 Millionen jemanden, wie heißt der Mann noch gleich? Der nicht spielt. Vinny Sousa, Zweikampfmonster, sitzt nur auf der Bank, weil irgendwie Daniel Bauer den einmal eingesetzt hat und dann nicht mehr. Da passt gerade gar nichts zusammen und ich würde mir wirklich Sorgen machen, wenn ich VfL-Fan wäre. Bin ich aber nicht.
Ne? Ja, was dazu kam, sie mussten dann kurzfristig auf Maxi Arnold verzichten, also auf die Seele des VfL Wolfsburg.
Ja, der wurde also 17 Mal eingeblendet. Ne? Der hat auch jede Emotion, die man haben kann, glaube ich, da oben.
Der leidet, glaube ich, tatsächlich auch sehr.
Ja.
Sie haben echt einen Heimkomplex. Kein Team hat weniger Heimpunkte geholt als Wolfsburg. Verursachen unheimlich viele Elfmeter und sind, glaube ich, einfach dieser Situation nicht gewachsen. Das sehe ich so wie du. Also das ist dann eine Mannschaft, die, glaube ich, mit diesem Druck nicht klarkommt. Und ja, jetzt kommen da so ein paar Namen ins Spiel, die vielleicht noch helfen könnten. Dieter Hecking ist einer, Thomas Reis. Mhm. Aber ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht wirklich kein Trainerproblem ist, sondern ein Mannschaftsproblem.
Ich bin mal gespannt. Das sind ja immer die, wenn du jetzt auch diesen Bezug dann nicht zur Mannschaft hast als Fan und generell so Mannschaften, die für andere Ideen gekauft wurden oder zusammengestellt wurden, wenn es da nicht läuft und dann auch so Leader fehlen, jetzt war Arnold nicht auf dem Platz, aber generell auch in Mannschaftsstrukturen, sind das immer die Jungs, für die es dann schwer wird hinten raus.
Mhm. Nächster Gegner für Wolfsburg ist der VfB Stuttgart und die Augsburger, wirklich nochmal Chapeau in der Rückrunde. Du hast gesagt, so viele Punkte geholt wie die Bayern, von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Also das ist richtig beeindruckend, wie die sich gestriegelt haben.
Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Übrigens, letzter Funfact zu diesem Spiel, der Papa von Rex Bitscheider ist Greenkeeper bei VfL Wolfsburg. Wusstest du das?
Dafür hat er aber auch ganz schön ausgelassen gejubelt,
der Elvis. Die ganze Familie war da.
Bei seinem Siegtreffer.
Der Elvis, auch okayer Vorname
für mich. Taschengeldentzug.
Ja. Sehr gut.
Wir haben es, die erste Liga ist durch, das waren alle 9 Partien. Wir wollen zum Schluss noch schnell in die zweite Liga gucken. Keine Veränderung da an der Tabellenspitze. Schalke bleibt vor Darmstadt und Elversberg. Alle 3 haben ihre Spiele gewonnen. Schalke 5:3 gegen Magdeburg. Was für ein Spektakel. Dzeko mit Tor und Vorlage und dann im Fanblock. Das waren sehr schöne Bilder. Und alle waren sich irgendwie einig, auch der Magdeburger Trainer, der ist irgendwie zu gut für die zweite Liga. Aber das
war man vorher ja an. Genau, das war vorher schon klar. Der ist ein Cheatcode. Ich glaube, in dieser Schalke-Kurve war er so auch mit der Einzige, der noch so ein Dzeko-Trikot gekriegt hat, muss man ehrlich sagen. Wir waren ja sonst alle ausverkauft. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz andere Herangehensweise von Schalke 04 in dieser zweiten Liga in der Rückrunde. In der Hinrunde haben sie wenig Tore geschossen, wenig reinbekommen. Und jetzt haben sie, glaube ich, schon über 7 in der Rückrunde reingekriegt.
Ja, kann ich dir sagen. In den letzten 5 Spielen, 10 Gegentore.
Ja, das ist deutlich zu viel und auch viel mehr als in der ganzen Hinrunde. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus und das Spiel ist jetzt ganz anders. Also die Schalker-Fans haben quasi 2 Mannschaften in einer Saison und da bin ich mal gespannt, weil wenn du in der 80. mit 2 Toren führst, geht das meistens gut. Wenn nicht, kann es auch nochmal unentschieden gehen, ausgehen wie gegen Dresden oder du kannst auch mal so ein Spiel verlieren. Und es kommt ja noch hinzu, wir reden jetzt viel über Schalke, aber Paderborn nimmt Hertha hops, schießt 5 Tore. Hertha BSC wollte ja eigentlich auch aufsteigen, die nehme ich jetzt noch nicht ganz aus der Verlosung raus, aber es ist dann schon noch ein Abstand. Elversberg spielt 17 Mal quer im gegnerischen 16er und das machen die bis zum 34. Spieltag, haben viel weniger Druck als Schalke. Und hinten raus ist dann noch Darmstadt, die Mentalität zeigen gegen Düsseldorf, unter Kohfeldt auch Fußballspiele gewinnen. Ich glaube, Hannover lässt Punkte liegen gegen Dresden. Das war so das einzige Ding, wo ich sagen würde, okay, da wäre mehr drin gewesen nach oben in der zweiten Liga. Ansonsten gewinnen die da alle. Das ist ein extrem spannender Kampf und dann bin ich mal gespannt, wer am Ende Dritter wird und in der Relegation gegen Wolfsburg spielt.
Sind wir alle. Also das Rennen da oben an der Tabellenspitze ist auf jeden Fall spannender als in der ersten Liga.
Ja.
Das können wir schon mal sagen. Wir haben es. Das Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns. Jetzt gibt es Champions League, also Europapokalwoche. Und dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder. Zum Ausblick auf das nächste Bundesliga-Wochenende, auf den Klassiker.
Ja, und es ist ein Klassiker und es ist noch nicht gespielt worden, dieses Spiel. Und es ist nur noch das zum Ende. Wir haben ja gesehen, wie es gehen kann aus Dortmunder Sicht beim 2-2. Ja, also diese Spiele, also das Spiel in die Tiefe, Brand legt quer, sie igeln sich vorher ein und kontern, so könnte es gehen. Wie es nicht geht, sind die ersten beiden Tore von Leipzig auch. Die Bayern haben starke Außenspieler, starke Schienenspieler, gegen die es Dortmund in dieser Saison gar nicht gut macht. Und ja, das war so eine Blaupause. Also sie haben eigentlich alles da liegen. Und ich bin mal gespannt, wie sie es angehen gegen die Bayern. Die versuchen natürlich ihren Stempel aufzudrücken da.
Vielleicht schreibst du dem Kovac noch mal eine Mail. Dann.
Ich glaube, der kann das ziemlich gut alleine.
Ja.
Der hat genug Judoka-Begriffe drauf, glaube ich, um da die Bayern vielleicht noch mal zu ärgern.
Das ist Conny Kleine. Vielen Dank dir.
Danke, Tobi Schäfer.
Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Schöne Woche.